DW Menschen und Märkte.
Der Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich zu. Der Übernahmepoker um Alstom geht weiter und die unterschiedlichen Steuersysteme in der EU auf dem Prüfstand. Das sind die Themen im Wirtschaftsmagazin der DW. Ich bin Nicolas Martin. Hallo und herzlich willkommen. Der Konflikt in der Ostukraine eskaliert weiter. Erst an diesem Wochenende haben ukrainische Separatisten ein Militärflugzeug abgeschossen. 49 Soldaten starben dabei. In dieser eisigen Situation streiten sich Russland und die Regierung in Kiew über Gaslieferungen des russischen Staatskonzerns Gazprom an die Ukraine. Laut Gazprom hat die Ukraine rund 3,5 Milliarden Euro Schulden, die sie nicht begleicht. Um ihrer Forderung Druck zu verleihen, hatte Russland der Regierung in Kiew ein Ultimatum gestellt. Das ist heute Morgen abgelaufen. Markus Sambale mit den Einzelheiten.
Kaum war das Ultimatum abgelaufen, um 8 Uhr deutscher Zeit, da trat Gazprom-Sprecher Kuprianow in Moskau vor die Presse und meldete den Vollzug dessen, was der Staatskonzern angekündigt hatte. Wir haben mehrfach gesagt, dass heute die Deadline für die Zahlung der Schulden ist. Da nicht gezahlt wurde, bekommt die Ukraine ab heute so viel Gas, wie bezahlt wird. Bezahlt wurde nichts. Geliefert wird entsprechend nichts. Der Lieferstopp wird allerdings keine unmittelbaren Auswirkungen haben, denn die Gasspeicher in der Ukraine sind gut gefüllt. Und da im Sommer kaum geheizt wird, ist der Gasverbrauch derzeit ohnehin niedriger. Die gelagerten knapp 15 Milliarden Kubikmeter reichen für einige Monate. Wenn sich Russland und die Ukraine nicht einigen, könnte es nach Schätzungen von Experten im Herbst ernst werden. Der ukrainische Wirtschaftsminister gab sich in einer ersten Reaktion heute zuversichtlich, bis dahin einen Kompromiss zu finden. Gespannt blickt die Europäische Union auf den Streit, denn viele EU-Länder sind von den russischen Gaslieferungen abhängig, die über ukrainisches Gebiet führen. Engpässe sind aber etwa in Deutschland nicht zu befürchten, denn auch hier sind die Speicher voll. Gazprom warnte die Westeuropäer dennoch vor möglichen Lieferproblemen, die dann aber die Ukraine zu verantworten habe. Ich möchte betonen, dass die Gasmenge, die für die europäischen Kunden vorgesehen ist, streng nach den Verträgen geliefert wird. Die Ukraine ist laut dem Vertrag über den Gastransit verpflichtet, die Lieferungen bis zum Empfänger durchgehend sicherzustellen. Die Verhandlungen über den Gaspreis zwischen Russland und der Ukraine waren gestern in Kiew vorerst gescheitert. Die Europäische Union hatte dabei als Vermittler fungiert. EU-Energiekommissar Oettinger erklärte, die Ukraine sei bereit gewesen, einen Kompromissvorschlag zu akzeptieren. Danach wollte die Ukraine 1 Milliarde Dollar sofort bezahlen, eine knappe weitere Milliarde in Raten bis Ende des Jahres. Auch eine Unterscheidung von Sommer- und Winterpreisen war im Gespräch. Oettinger erklärte, Russland habe sich aber darauf nicht eingelassen. Russland und die Ukraine haben inzwischen beim Internationalen Schiedsgericht in Stockholm gegen die jeweils andere Seite geklagt.
Markus Sambale. Seit Wochen kämpfen die Konzerne Siemens und General Electric um den französischen Industrieriesen Alstom. Der Übernahmepoker geht nun in eine neue Phase. Gestern war der Siemens-Aufsichtsrat zu einer entscheidenden Sitzung zusammengekommen und heute sprach Joe Kaeser beim Alstom-Management vor. Beim Ringen um den Sanierungsfall Alstom setzt der Konzern nun auf Allianzen.
Das gemeinsame Übernahmeangebot von Siemens und Mitsubishi Heavy Industries kommt bei deutschen Aktionärsvertretern gut an, wie zum Beispiel bei Daniela Bergdolt von der Schutzgemeinschaft DSW.
Das sind Chancen, die sind nicht täglich vor der Tür von Siemens. Da muss man dann auch mal zugreifen und da muss man sagen, ja, es gibt Schwierigkeiten, aber die werden wir meistern.
Verhaltener reagieren da schon Siemens-Mitarbeiter in Erlangen, denn an diesem Standort sind rund 5000 Beschäftigte von der Neuausrichtung des Konzerns betroffen. Und die hat ja eigentlich mit einer möglichen Alstom-Übernahme nichts zu tun.
Ich würde sagen, man sollte weiterhin breit aufgestellt sein, nicht zu sehr auf eine Sparte. Die breite Aufstellung ist wichtig für die Zukunft.
Bei Siemens gibt es so viele Umorganisationen, so viele Änderungen am laufenden Band, heißt abwarten. Und dann sehen wir schon, was dann am Ende rauskommt.
Am Ende soll rauskommen, dass Siemens von Alstom nur die Gasturbinen übernimmt. Damit will der Konzern seine Energiesparte erweitern, die er im Zuge der Neuausrichtung gestärkt und deswegen sogar in Teilen in die USA ausgelagert werden soll. Siemens will sich das Gasturbinengeschäft rund 4 Milliarden Euro kosten lassen und wäre somit nicht direkt an Alstom beteiligt. Das wäre nur der japanische Industriekonzern Mitsubishi Heavy, der auch ins europäische Energiegeschäft einsteigen will. Und das ist wiederum eine Lehre aus der Katastrophe von Fukushima, die in Japan die ganze Branche erschüttert hat. Chiocchese hat bei seinen Überlegungen offenbar versucht, sich in die französische Seele hineinzudenken.
Was könnte denn überhaupt etwas Attraktives sein, dass ein Verwaltungsrat und eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Land dazu bewegt, dem etwas Positives abzugewinnen, weil es war ja schon eine Lösung da.
Herausgekommen ist eine Lösung, die Alstom eine weitgehende Eigenständigkeit bewahrt. Die Gasturbinen wären zwar weg, aber bei allen anderen Geschäftsfeldern, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, wären die Japaner nur der kleinere Partner. Die Marke Alstom bliebe erhalten und auch die Arbeitsplätze in Frankreich, ein ganz wichtiger Punkt in der französischen Industriepolitik. Siemens hat nur noch eine vermittelnde und trotzdem eine wichtige Rolle gespielt, obwohl der Konzern selbst umgebaut wird. Doch Chiocchese hatte vor einigen Wochen schon mal angedeutet, man solle ihn und sein Unternehmen nicht unterschätzen.
Wenn Leute glauben, dass wir gerade so mit uns beschäftigt sind, weil wir eine Strategie vorbereiten, dann haben sie sich eben getäuscht. Weil dieses Unternehmen eben viel leistungsfähiger ist in seinem Kern, wenn es darauf ankommt.
Der Ball liegt nun ganz klar im Feld der Franzosen. Chiocchese wird morgen Abend vor der Nationalversammlung in Paris für seine Pläne werben. Entscheiden müssen die französische Regierung und der Alstom-Konzern, der noch immer für eine Übernahme durch General Electric ist.
Rigobert Kaiser berichtete. Ab dem Jahr 2015 sollen im Opelwerk Bochum keine Autos mehr gebaut werden. Das hatte der Aufsichtsrat des Mutterkonzerns General Motors bereits vor mehr als einem Jahr beschlossen. Unklar war aber bis heute, was mit den Beschäftigten des Opelwerks geschehen soll. Lange haben Gewerkschaften und Angestellte nun um faire Konditionen gerungen. Das Ergebnis liegt nun auf dem Tisch. Olaf Biernat berichtet.
Der Fahrplan für die Schließung des Bochumer Opelwerks steht nun fest. Einer der wichtigsten Punkte für die Mitarbeiter sind Abfindungen. Langjährige Beschäftigte erhalten bis zu 250.000 Euro. Diese Summe dürften aber nur die wenigsten bekommen. Darüber gibt es große Unzufriedenheit bei den Beschäftigten.
Was in den Medien ist zurzeit immer kursiert hat mit 250.000 oder so, ist ein Witz. Da kommen eine Handvoll Manneken dran, vielleicht mal ein Betriebsleiter oder irgend so ein Vorgesetzter halt. Aber der normale Durchschnitts-Opel-Mitarbeiter, der geht da mit 120.000 raus. Die müssen dann noch versteuert werden.
Außerdem wird eine Transfergesellschaft eingerichtet, die 2 Jahre lang läuft. Mitarbeiter bekommen hier einen Großteil ihres bisherigen Lohns. Und Opel verlässt Bochum nicht ganz, sondern betreibt weiterhin ein Verteilzentrum für Ersatzteile, das um 365 neue Arbeitsplätze aufgestockt wird. Monatelang wurde über den Sozialtarifvertrag verhandelt. Mehr sei nicht drin gewesen, sagt IG Metall-Chef Knut Giesler.
Wenn man das versucht, mit der Brille der Objektivität zu betrachten und die Emotionen wegnimmt, ist das ein Ergebnis, mit dem man sich sehen lassen kann? Wenn man aber immer weiß, dass dahinter eine Werksschließung steht, wenn man immer weiß, dass da hinten die Aufgabe von einer Autofertigung, Fahrzeugproduktion ist, dann hat das immer einen bitteren Beigeschmack.
Die Stimmung während der Informationsveranstaltung war gedämpft. Vielen Beschäftigten war eine Resignation anzumerken. Einige haben offenbar erst heute realisiert, dass die Schließung des Werkes unumgänglich ist. Dementsprechend groß ist der Frust.
Das war eine richtige Narrenveranstaltung. Ich fühle mich auch irgendwie ein bisschen in das Licht geführt und auf Deutsch gesagt verarscht.
Ich kriege vorgefertigte Meinungen, ich kriege vorgefertigte Antworten und auch wirklich konstruktive Fragen. Wird nicht geantwortet, weil man einfach unfähig ist. Und darin hat die Firma, glaube ich, eine sehr, sehr lange Tradition.
Ich erwarte nichts mehr. Das wird jetzt so weiterlaufen und wir werden dann vollendet den Vertrag hingelegt kriegen und den werden wir so akzeptieren müssen.
Die Schließung des Werkes kommt Opel teuer zu stehen. Der Autobauer legt mehr als 500 Millionen Euro für die soziale Abfederung der Mitarbeiter auf den Tisch. Opel-Personalvorstand Ulrich Schumacher betonte, die Schließung habe nichts mit der Leistung der Mitarbeiter zu tun, sondern hänge mit Überkapazitäten auf dem Markt zusammen. Opel habe alles dafür getan, um seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden.
Ich glaube, insgesamt haben wir jetzt einen Weg gefunden, wie wir auch in die Zukunft uns orientieren können. Und da sollten wir uns auch auf die Umsetzung der Maßnahmen, die wir jetzt gemeinsam ausgehandelt haben, dann fokussieren und dann damit auch entsprechend jetzt beginnen.
Wenn Ende des Jahres die Lichter im Bochumer Opelwerk ausgehen, endet die über 50-jährige Autobahn. Autoproduktion in der Ruhrgebiet statt. Viele der Beschäftigten dürften es schwer haben, einen neuen Job zu finden. Die Planungen für eine neue Nutzung des Werksgeländes laufen auf Hochtouren. Unter anderem siedelt sich der Paketdienst DHL an. 600 neue Arbeitsplätze entstehen. Bis es aber soweit ist, dürften noch mindestens 2 Jahre vergehen.
Olaf Biernat. Die Steuerpolitik der Europäischen Union ist so etwas wie eine heilige Kuh. Alle Mitgliedstaaten der EU können unabhängig von Brüssel frei darüber entscheiden, was sie besteuern und zu welchen Steuersätzen. Die Europäische Union veröffentlicht deshalb einmal im Jahr eine Analyse über die Steuersysteme in der EU. Martin Bohne.
Die EU-Kommission geht erneut hart mit den Mitgliedstaaten ins Gericht. Die seien immer noch weit von einer wachstumsfreundlichen Steuerpolitik entfernt. So werde der Faktor Arbeit weiterhin zu hoch besteuert, während zum Beispiel Umweltsteuern in vielen Staaten zu wenig genützt würden. Die Abgabenquote in der EU hat im untersuchten Jahr 2012 einen neuen Rekordstand erreicht. Das heißt, die Summe aller Steuern und Sozialbeiträge belief sich auf 39,4% des Bruttoinlandsprodukts. Die Unterschiede zwischen den EU-Staaten sind dabei enorm. In etlichen osteuropäischen Staaten liegt die Abgabenquote unter 30%. Die höchsten Werte werden in Dänemark mit 48% und in Belgien und Frankreich mit 45% erreicht. Die Bundesrepublik liegt mit 39% minimal unter dem europäischen Durchschnitt. Die größte öffentliche Einnahmequelle sind in fast allen EU-Staaten die Steuern auf Arbeit. Sie machen 51% des gesamten Steueraufkommens aus. Deutschland liegt mit fast 57% noch deutlich darüber und wird nur von Schweden, den Niederlanden und Österreich übertroffen. Weit unter dem europäischen Durchschnitt liegt die Bundesrepublik jedoch bei der Besteuerung des Kapitals. Nur 16% des deutschen Steueraufkommens stammen aus Kapitalsteuern. Zum Vergleich, in Großbritannien liegt dieser Anteil bei über 27%. Der Konsum wird europaweit im Schnitt mit 28,5% besteuert. Das entspricht in etwa auch dem deutschen Wert.
Martin Bohne berichtete aus Brüssel. Und damit geht auch das Wirtschaftsmagazin der DW zu Ende. Wir sind morgen wieder für Sie da. Die Technik hatte Jan Eisenberg. Mein Name ist Nicolas Martin. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.